Preist dem Herrn. Schön, dass ihr da seid heute Abend. Es ist gut, im Hause Gottes zu sein. An diesen Mittwochabenden geht es mir oft so, in der Anbetung, dass ich an meine Militärdienstzeit erinnert werde. Insbesondere an die Rekrutenschule und an die Unteroffizierschule und dann die zweite Rekrutenschule, die man dann macht als Unteroffizier. Und dort war es oft so, dass man am Abend auch noch Schulungen hatte. Und manchmal, wenn wir hier zusammenkommen, erinnere ich mich, kommt so dieses Gefühl wieder in mir hoch, das ich damals manchmal hatte. Nun, ich ging nicht immer sehr willig und sehr bereit an diese Abendschulungen, denn im zivilen Leben verbrachte ich meine Abende anders. Aber doch hatte das eine eigene Romantik, könnte man fast sagen, eine eigene Qualität. Denn ich wusste, obwohl es mir vielleicht im Moment nicht immer so bewusst war, ich wusste, dass ich etwas lerne dort. Ich wusste, dass ich etwas lerne. Auch wenn es nicht etwas Fachliches war, das ich lernte, so war es doch Disziplin, Ausdauer, Beharrlichkeit, sich durchbeißen. Und das war etwas, was ich bitter nötig hatte zur damaligen Zeit. Denn ich war ein Aufgeber. Ich war jemand, der schnell das Handtuch ins Korn warf. Wie war das nochmal? Nein, die Flinte ins Korn werfen. Und deswegen, meine Militärdienstzeit, ihr verdanke ich insbesondere, dass ich gelernt habe, mir eine bestimmte Disziplin anzugewöhnen und durchzuhalten. Und nicht davonzulaufen, wenn irgendwas mal nicht so klappt, wie es gerade sollte oder wie ich es mir vorgestellt habe oder wenn irgendwas nicht so bequem ist, wie man es sich vom zivilen Leben gewohnt war. All das konnte ich dort lernen. Und ich denke, das sind auch Aspekte, die hier bei unseren Mittwochgottesdiensten mitspielen. Jeder von euch ist freiwillig hier. Jeder von euch, der heute Abend hier ist oder an den Mittwochen kommt, geht praktisch die Extrameile, die zweite Meile. Du müsstest nicht da sein, aber du willst da sein. Weil dein Mund wässrig geworden ist, weil du mehr möchtest, weil der Herr zu dir gesprochen hat, weil das Wort zu dir gesprochen hat und weil du weißt, vielleicht interessiert dich das Thema nicht so besonders, aber du weißt, zusammen zu sein mit den anderen, die sich auch ausbilden lassen, allein das ist schon die Anwesenheit wert. Und du weißt, dass du dir dadurch eine bestimmte Disziplin angewöhnst, die dir dann auch in anderen Bereichen deines Lebens nützlich sein kann und sein wird. Übrigens, wir sind ja beim Buchstaben D in diesem ABC des erfolgreichen Lebens und D hätte man auch mit Disziplin übersetzen können. Wir sind aber beim Denken und wir kommen schon zum zweiten Teil dieses Themas heute Abend. Natürlich, man könnte noch viel mehr Teile machen, denn das, was ich hier versuche, in zwei Lehreinheiten unterzubringen, ist eigentlich nichts anderes als die Erneuerung des Sinnes. Und in der Bibelschule zum Beispiel hat dieser Kurs 10 Lektionen. Aber hier in diesem Rahmen möchte ich eigentlich einen anderen Aspekt betonen, nämlich die Wichtigkeit des Denkens an und für sich. Die Wichtigkeit des Denkens an und für sich. Das, was ich letztes Mal und diesmal mache, ist eigentlich auch eine Art Plädoyer für das Denken. Und ich glaube, dass das bitter nötig ist, weil viele Christen aufgehört haben zu denken. Habe ich letztes Mal schon gesagt, wahrscheinlich werde ich auch heute Abend wieder auf euren Zehen herumtreten. Aber ich habe einige Dinge inzwischen aus dem Wort Gottes herausgefunden, die mich zusätzlich bestärkt haben. Und zwar bin ich kürzlich im Markus-Evangelium auf etwas sehr Interessantes gestoßen. Und zwar in Markus 12. Ich lese mal die Verse 28 bis 34. Übertitelt ist dieser Abschnitt mit «Die Frage nach dem größten Gebot». Da trat einer der Schriftgelehrten hinzu, der ihrer Diskussion zugehört hatte, und weil er wusste, dass er ihnen trefflich geantwortet hatte, fragte er ihn, «Welches ist das erste unter allen Geboten?» Jesus aber antwortete ihm, «Das erste unter allen Geboten ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist ein Herr, und du sollst den Herrn deinen Gott lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und deinem ganzen Denkvermögen und mit all deiner Kraft. Das ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm gleichwertig. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Richtig, Lehrer, du hast die Wahrheit gesagt, denn es gibt nur einen Gott und kein anderer kann neben ihm bestehen. Und ihn zu lieben aus ganzem Herzen und aus ganzem Verständnis und aus ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Opfer. Und als Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sagte er zu ihm: Du bist nicht fern vom Königreich Gottes. Von da an wagte es niemand mehr, ihm solche Fragen zu stellen. Das ist ein sehr interessanter Abschnitt. Und zwar insbesondere das, was Jesus hier zitiert in Vers 29 und 30, wenn er sagt: Das erste unter allen Geboten ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele und deinem ganzen Denkvermögen. Ich glaube, dass dieser Abschnitt hier des Verses in unserem Denken verloren gegangen ist. Wenn wir diesen Vers zitieren, wenn wir an diesen Vers denken, dann hören wir meistens beim Lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele hören wir auf. Diese beiden Dinge, ganz lange waren mir diese beiden Bereiche geblieben. Du sollst den Herrn lieben aus ganzem Herzen und aus ganzer Seele. Ich wusste nicht mehr, dass Jesus hier sagt, auch aus ganzem Denken, beziehungsweise aus ganzem Denkvermögen. Im Griechischen ist es hier das Wort Dianoia, welches Jesus gebraucht. Dianoia ist das Denkvermögen, der Verstand, die Vernunft, die Gesinnung oder die Art und Weise des Denkens. Und wenn du diesen Abschnitt hier im Griechischen anschaust, dann ist es jedes Mal die Präposition ek, die vor diesen Substantiven kommt. Und ek ist nicht die Präposition, die mit übersetzt wird, sondern eigentlich aus bedeutet. Jesus sagt also wörtlich: Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, nicht mit deinem ganzen Herzen. Aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Denkvermögen. Mit anderen Worten, all das, was aus diesen Kapazitäten hervorgeht, ist dazu gedacht, Gott damit zu lieben. Nun, die meisten von uns, wir lieben Gott mit unserer Seele. Wir versuchen, Gott mit unserer Seele zu lieben. Wir versuchen, Gott mit unserem Herzen zu lieben. Aber wir versuchen oftmals nicht, Gott mit all dem, was aus unserem Denken hervorkommen kann, zu lieben. Und das ist genauso sehr Teil dieses Gebotes, welches Jesus hier zitiert, wie aus ganzem Herzen und aus ganzer Seele. Der Mensch ist eine Art Quelle. Nicht eine Quelle, die aus sich selber fließt, sondern eine Quelle, die gespiesen werden muss. Aber wenn sie gespiesen wird, wenn Inhalt hineinkommt, wenn Inhalt hineinfließt, dann kommen diese Dinge wieder aus dem Menschen heraus. Das ist es, was Jesus hier beschreibt. Nun, die Frage ist, was machst du in deinem Leben mit dem, was in dich hineingelegt worden ist? Was machst du mit dem, was in deinem Herzen veranlagt ist? Was machst du mit dem, was in deiner Seele veranlagt ist? Was machst du mit deinen Erfahrungen, mit deinen Erinnerungen, mit deinen Gefühlen? Was machst du mit all dem? Benutzt du diese Dinge, um den Herrn, deinen Gott, zu lieben? Um ihn zu verherrlichen? Oder sind das in deinem Leben Selbstläufer geworden, die irgendwie ein verrücktes Eigenleben führen und keinem richtigen Zweck dienen? Eigentlich ist das, was Jesus hier sagt, ganz, ganz einfach. Jesus sagt nichts anderes als, dass alles, was wir haben, alles, was wir besitzen, eigentlich dazu gedacht ist, den Herrn, unseren Gott, damit zu lieben. Und dazu gehört logischerweise auch unser Denken und unser Denkvermögen. Wenn Jesus vom Denkvermögen spricht, dann meint er damit auch, dass dieses Denkvermögen gesteigert werden kann. Nicht nur das gerade jetzt vorhandene Denken, sondern die Fähigkeit zu denken, sollen wir benutzen, um Gott damit zu lieben. Und das ist herrlich. Als ich das verstanden habe, ist mir neu bewusst geworden, da ist ein riesiges Potenzial an Möglichkeiten, die ich Gott zur Verfügung stellen kann, mit denen ich Gott dienen kann, die in mir veranlagt sind mit einem bestimmten Zweck. Wisst ihr, lange fühlte ich mich total alleingelassen und beinahe ein bisschen an den Rand gedrängt der Gemeinde oder des Leibes Jesu, weil ich nicht wusste, was ich mit meinem Denken anstellen soll. Nachdem ich mich bekehrt hatte, kam ich in eine Gemeinde und in eine Gemeinschaft mit Leuten und von Leuten, die manchmal nicht sehr weit dachten. Deren Denkvermögen nicht sehr weit ausgebildet war. Lass es mich einfach mal so sagen. Ich will nicht sagen, dass sie nicht gedacht haben oder nicht denken konnten. Ihr Denkvermögen war zum Teil nicht sehr weit ausgebildet. Und ich hatte damals schon durch meine Ausbildungen, die ich hatte, und die vielen Bücher, die ich gelesen habe, etc., fand mein Denken auf einer anderen Ebene statt. Und ich habe oft nicht verstanden, warum ich so wenig Resonanz fand mit meinen Ideen. Warum niemand begeistert war über meine Ideen und meine Erkenntnisse und mein Streben nach Wissen und all dem. Und so geschah es auch bei mir, dass ich lange mein Denken fast ein bisschen versucht habe zu unterdrücken. Möglichst konform zu sein mit den anderen. Möglichst keinen Anlass zu geben, auffällig zu sein oder vielleicht sogar verachtet zu werden von anderen. Weil als ja, das ist halt so ein bisschen Freak, oder? Das ist nicht so ein Durchschnittsgläubiger, das ist so ein bisschen ein Verrückter, ein Künstler halt. Wir wissen nicht so richtig, wie wir ihn einordnen sollen. Und so kam es, dass ich versucht habe, manchmal diese Dinge ein bisschen unter Verschluss zu halten. Das hat mir nicht gut getan, denn wenn du etwas hast, wenn du etwas besitzt, dann streben diese Dinge auch nach Verwirklichung. Amen. Du möchtest sie einsetzen können, du möchtest sie nutzbar machen. Du möchtest eigentlich nichts anderes als dem Herrn damit dienen, du möchtest den Herrn damit lieben. Ich lebte lange in einer christlichen Umgebung, die sehr anti-intellektuell geprägt war. Frag ja nicht zu viel. Denke ja nicht zu viel. Du musst nicht immer alles überprüfen. Nimm es einfach mal so an, wie es gesagt wird. Es wird schon stimmen. Ich lebte in einer Umgebung, wo Nachfragen und selbstständiges Denken mit Rebellion gleichgesetzt wurde. Kennt ihr diese Art von Umgebung? Und das ist grundsätzlich falsch. Das ist falsch. Der Herr hat uns unser Denken gegeben, damit wir ihn damit lieben. Und zwar in Freiheit. Das ist keine Gehirnwäsche, was wir hier machen. Ich habe manchmal spaßhaft gesagt, die Erneuerung des Sinnes ist eine Art Gehirnwäsche. Und spaßhaft oder ironisch kann man das so nennen. Aber sie ist natürlich keine Gehirnwäsche im üblen Sinn, im schlechten Sinne des Wortes, wie das Wort landläufig verwendet wird in unserer Umgangssprache. Die Erneuerung des Sinnes ist keine Gehirnwäsche, sondern die Erneuerung des Sinnes ist eigentlich ein Ausrichten deines Denkens auf Gott hin. Dein Denken ist immer auf etwas ausgerichtet. Die Frage ist, auf was? Du hast immer die Fähigkeit zum eigenen Denken, zum freien Denken. Die Frage ist, wem dienst du damit? Dann lasst uns kurz die Antwort des Schriftgelehrten noch einmal anschauen. Er sagt hier in Vers 32, und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Richtig, Lehrer, du hast die Wahrheit gesagt, denn es gibt nur einen Gott und kein anderer kann neben ihm bestehen. Und ihn zu lieben aus ganzem Herzen, das ist genau das, was Jesus auch sagte, und aus ganzem Verständnis und aus ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Opfer. Beachte erstens, dass dieser Schriftgelehrte den Punkt mit dem Verständnis oder dem Denkvermögen an die zweite Stelle setzt. Jesus hatte das an die dritte Stelle gesetzt. Er sprach zuerst vom Herzen, dann von der Seele. Der Schriftgelehrte kehrt das um und kommt mit der Seele danach. Und außerdem verwendet der Schriftgelehrte hier ein anderes Wort als Jesus. Er verwendet nämlich das griechische Wort Synesis. Und Synesis bedeutet das Verständnis, das Urteilsvermögen, die Einsicht und Klugheit, der Verstand oder die Intelligenz. Man könnte ganz einfach sagen, er verwendet einen anderen Aspekt. Er redet von einem anderen Aspekt derselben Sache. Nun, was ist daran besonders? Ich glaube, dass uns hier etwas gezeigt wird, denn was dieser Schriftgelehrte hier tut und das Wort, welches er ändert, es ist das einzige, welches er ändert. Es ist das einzige Wort, welches er ändert und an eine andere Stelle setzt. Es ist nicht so, dass dieser Schriftgelehrte Jesus widersprochen hat. Das glaube ich nicht. Sondern in einer beinahe ironischen Art und Weise betont der Schriftgelehrte, dass dieser Punkt besonders wichtig ist. Dieser Punkt ist besonders wichtig. Und Markus hat das genauso wiedergegeben. Inspiriert vom Heiligen Geist haben wir hier genau das, was damals stattgefunden hat in diesem Gespräch. Gott hielt es also für notwendig und wichtig, uns genau das mitzuteilen. Und so ist das Teil der Schrift geworden. Wir sehen hier eine überraschende Übereinstimmung zwischen dem, was Jesus sagte, und dem, was ein Schriftgelehrter sagte. Meistens gab es diese Übereinstimmung nicht. Meistens fanden die Schriftgelehrten noch irgendwo etwas, wo sie nicht zustimmten, wo sie anderer Meinung waren und das auch betonten. Aber hier, glaube ich, ist kein Widerspruch, sondern eine leichte Nuancierung, eine Betonung dessen, was Jesus selbst schon gesagt hatte. Es ist wie wenn der Schriftgelehrte mit einem Augenzwinkern zu Jesus sagt, genauso ist es und gell, du stimmst mir zu, dieser Punkt ist besonders wichtig. Nun, du magst sagen, ja, aber das Wichtigste ist doch, dass wir den Herrn lieben. Hast du gehört oder gesehen, besser gesagt, dass den Herrn lieben alleine gar nicht steht hier? Sondern den Herrn lieben bedeutet ihn aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, mit dem ganzen Verstand, mit dem ganzen Denkvermögen und mit all deiner Kraft zu lieben. Das bedeutet es, den Herrn zu lieben. Alles einzusetzen, was dir gegeben ist. Alles einzusetzen, was du hast, für ihn und für seine Ehre. Nicht einfach nur den Herrn zu lieben im Sinne von, oh, heute Abend habe ich wieder mal schöne Gefühle gegenüber dem Herrn. Ich lag in seinem Arm. Ich habe mich richtig gut gefühlt. Das bedeutet nicht, den Herrn zu lieben. Das ist ein Aspekt der Liebe Gottes, versteht mich nicht falsch. Aber hier, in dem Zusammenhang, den der Herr hier sagt, bedeutet den Herrn zu lieben, dieses zu tun aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, aus all deinem Denkvermögen und aus all deiner Kraft. Amen. Und jetzt fängt es eigentlich erst richtig an. Und zwar mit zwei Zitaten. Mögt ihr diese Zitate? Die sind immer lustig, oder? Henry Ford, ein amerikanischer Großindustrieller, der Begründer der Automarke Ford, gelebt von 1863 bis 1947, hat gesagt, Denken ist die schwerste Arbeit, die es gibt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass sich so wenige Leute damit beschäftigen. Und so viel ich weiß, wenn ich richtig informiert bin, war Henry Ford nicht nur einer, der eben diese Automarke mit aufgebaut hat, sondern er war eigentlich der Erfinder der seriellen Fertigung von Autos. Also er hat eigentlich das Automobil demokratisiert, dem Volk zugänglich gemacht. Er war der Erste, der das getan hat. Dann ein weiteres Zitat. Nur der Denkende erlebt sein Leben. Am Gedankenlosen zieht es vorbei. Marie von Ebner-Eschenbach, 1830 bis 1916, österreichische Schriftstellerin. Nur der Denkende erlebt sein Leben, am Gedankenlosen zieht es vorbei. Ist das nicht wahr? Ich frage mich manchmal, wann habe ich eigentlich angefangen, so richtig zu leben? Und ich glaube, es war da, wo ich angefangen habe, mein Leben zu reflektieren. Das heißt, darüber nachzudenken, was ich da eigentlich lebe. Darüber nachzudenken, was ich da eigentlich erfahre, was da mit mir geschieht, was da in meinem Leben abläuft, wohin mein Leben eigentlich gehen soll, wohin mein Leben nicht gehen soll. Über all diese Dinge kannst du nachdenken. Und es lohnt sich auch, über diese Dinge nachzudenken. Damit fängt es an. Wenn du niemals anfängst, nachzudenken über die einfachen und die schwierigen Fragen des Lebens, dann wirst du niemals Antworten bekommen, weil du gar keine Antworten hören willst. Du wirst niemals Antworten finden auf Fragen, die du nicht gestellt hast. Deswegen ist es gut und richtig, Fragen zu stellen. Fragen zu stellen ist eigentlich ein Ausdruck dessen, dass jemand denkt. Wenn Kinder haben ja so ein Fragealter. Kinder haben so ein Fragealter, wo sie dir Löcher in den Bauch fragen. Und das ist ein gutes Zeichen. Lass dir das gefallen, lass es dir bieten, dass deine Kinder dir Löcher in den Bauch fragen. Denn wenn sie das nicht tun würden, wenn sie nicht anfangen würden, ein Interesse zu entwickeln an ihrer Umgebung, an sich selbst, an ihren Mitmenschen, an den Dingen um sie herum, wenn sie das nicht tun würden, da würde irgendetwas nicht stimmen mit dem Verstand dieses Kindes. Und eigentlich hört das niemals auf. Jesus hat gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Nimm das mal unter dem Aspekt. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr das Reich Gottes nicht sehen oder nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Könnte das bedeuten, dass wir uns diese Fragehaltung, diese Wissbegierde bewahren sollten? Bis ins hohe Alter? Herr, ich weiß noch lange nicht alles. Herr, ich bin noch lange nicht angekommen. Herr, ich habe dein Wort noch lange nicht so verstanden, dass ich sagen könnte, ich brauche nicht mehr davon. Oder dass ich sagen könnte, es gibt für mich nichts mehr zu lernen hier. Die Bedeutung der Gedanken. Psalm 10, Vers 4. Psalm 10, Vers 4. Der Gottlose denkt hochnäsig. Er wird nicht nachforschen, sagt er über Gott. Es ist kein Gott, sind alle seine Gedanken. Hier erscheint zweimal das Wort Gedanken bzw. Denken. Der Gottlose denkt hochnäsig. Man könnte auch sagen, oder wir würden vielleicht eher sagen, der Gottlose ist hochnäsig. Die Schrift sagt aber, der Gottlose denkt hochnäsig. Was entscheidet darüber, ob jemand hochnäsig ist oder nicht? Hochnäsigkeit, Arroganz, Stolz beginnt immer im Denken. Es beginnt mit dem, was jemand denkt. Wenn jemand keine entsprechenden Gedanken hat, dann kann man von ihm auch nicht sagen, er ist hochnäsig. Was sehen wir daraus? Denken gleich sein. Du bist, was du denkst. Er wird nicht nachforschen, sagt er über Gott. Es ist kein Gott, es gibt keinen Gott, kein Gott existiert, sind alle seine Gedanken. Und das ist eine Grundaussage, die stimmt für alles weltliche Denken und für alle weltlichen Denksysteme, die ohne Gott auskommen wollen. Das ist das Gefährliche am weltlichen Denken. Das ist das Gefährliche an vielen politischen Strömungen, an vielen politischen Richtungen, an vielen philosophischen Richtungen, an vielen sogar religiösen Richtungen, dass sie eigentlich ohne Gott auskommen wollen. Alles, was sie sagen, ist, es gibt keinen Gott. Der Sozialismus, ein Grundgedanke, ein sozialistischer Grundgedanke ist der, dass es keinen Gott gibt. Und aus diesem Grundgedanken hervor gehen Lösungsmodelle und Lösungsvorschläge für das, was dann notwendig wird, weil es keinen Gott gibt. Weil es keinen Gott gibt, müssen wir für Gerechtigkeit sorgen. Was mich früher fasziniert hat am Kommunismus und am Sozialismus, war, dass der Mensch selber dafür sorgen wollte, dass Gerechtigkeit herrscht auf dieser Erde. Dass die Güter auf dieser Erde gerecht verteilt werden. dass jeder gleich viel bekommt. So kannst du aber nur denken, wenn du nicht glaubst, dass es einen Gott gibt, der von sich aus ein System eingesetzt hat, wie die Dinge auf dieser Erde verteilt werden. Du magst sagen, ja, aber wenn es tatsächlich einen Gott gibt, warum sind dann die Dinge auf der Erde nicht gerecht verteilt? Du musst diesen Gott studieren, du musst sein Denken studieren, du musst sein Wort studieren, um herauszufinden, was das für ein System ist, das Gott eingesetzt hat. Und dass dieser Gott durch seinen Sohn Jesus Christus zum Beispiel gesagt hat, wer hat, dem wird gegeben werden. Wer nicht hat, von dem wird sogar genommen werden, was er zu haben meint. Das ist ein Gedanke, der dem sozialistischen Grundgedanken völlig diametral entgegensteht. Jesus wischt hier eigentlich die kommunistische Idee mit einem Satz vom Tisch. Dem, der da hat, wird gegeben werden. Mit anderen Worten, du musst mit dem, was du bereits hast, bereit sein, etwas zu tun. Der Staat darf nicht an die Stelle Gottes treten und versuchen, einen Mangel auszufüllen, den du selbst verschuldet hast. Wenn der Staat anfängt, diese Dinge zu tun, dann spielt er Gott und das kann nicht gut gehen. Das ist ein Grundübel alles sozialistischen Denkens. Dass es dieses Denken versucht, Gott zu ersetzen. Gott auf die Sprünge zu helfen. Es darf nicht sein, dass manche Leute in der Welt Millionen und Milliarden verdienen im Jahr. Das darf einfach nicht sein. Wir müssen das unterbinden. Das ist ungerecht. Das ist nichts anderes als diese sozialistische Idee in einem anderen Gewand. Ich sage euch, diese ganze Debatte um diese Fragen der Managerlöhne und so, die geht mir sowas von am Hut vorbei. Wisst ihr, wenn ich dann lese, dass Leute wie Bill Gates, die mehrfache Milliardäre sind, einen Drittel ihres gesamten Vermögens für wohltätige Zwecke spenden. Bill Gates hat mindestens ein Drittel von seinem gesamten Vermögen, das er erwirtschaftet hat, über die Jahre für wohltätige Zwecke gespendet. Willst du das unterbinden? Nein. Alles weltliche Denken, das ohne Gott auskommen will, läuft eigentlich darauf hinaus, dass es sagt, es gibt keinen Gott. Und deswegen müssen wir ran. Und das ist falsch. Frag dich immer, wenn du mit einem Denkmuster konfrontiert wirst, egal wo es ist, sei es in der Kultur, in der Kunst, in der Politik, wenn du einem Denkmuster begegnest, das irgendwie zum Ausdruck bringt, es gibt keinen Gott, dann verwirf es. Dann habe nichts damit zu tun. Sprüche 16, Vers 3. Befiehl dem Herrn deine Werke und deine Gedanken werden zustande kommen. Das ist ein sehr interessanter Vers. Befiehl dem Herrn deine Werke, das, was du tust oder das, was du getan haben möchtest, und deine Gedanken werden zustande kommen. Nun, damit deine Gedanken zustande kommen können, musst du welche haben. Wenn du nichts denkst, wenn du deinem Denken keine Beschäftigung gönnst, wenn dein Denken nichts hervorbringt, wenn du in deinem Denken nichts träumst, wenn du in deinem Denken nichts vorwegnimmst, wenn du mit deinem Denken nicht ein bisschen nach den Sternen greifst, wie kann dann etwas zustande kommen? Und wisst ihr, Gott möchte im Leben von uns allen, dass etwas zustande kommt durch unsere Bemühungen. Aber das geht nur, wenn wir ihm Material geben, mit dem er arbeiten kann, in Form von Gedanken. Alles Gute beginnt im Grunde genommen mit Gedanken. Alles, was du in diesem Leben schaffen kannst, hervorbringen kannst, im sichtbaren Sinne, beginnt mit Gedanken. Gebete sind nichts anderes als Gedanken, die du Gott dargebracht hast. Gebete sind nichts anderes als Gedanken, die du zuerst gedacht hast, dann ausgesprochen hast oder sogar aufgeschrieben hast, mit denen du Gott gedient hast, mit denen du Gott geliebt hast, mit denen du Gott verherrlicht hast. Und deswegen lohnt es sich, das Denken anzukurbeln, das Denken in Gang zu bringen, mit deinem Denken vielleicht sogar nach den Sternen zu greifen. Wisst ihr, wenn ich an so jemanden denke wie Henry Ford, der gesagt hat, Denken ist die schwerste Arbeit, die es gibt, Das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass sich so wenige Leute damit beschäftigen. Was das für einen Segen gebracht hat, das Automobil. Nun, ich weiß, die Umweltschützer und Greenpeace und die Klimaschützer und alle würden sagen, der größte Fluch, die größte Geißel der Menschheit ist das Automobil. Ich wage zu widersprechen. Das Automobil ist eines der größten Segnungen, die in die Menschheit gekommen sind im letzten Jahrhundert. Weißt du warum? Weil es vielen Männern und Frauen Gottes ermöglicht hat, schneller zu reisen, schneller an Ort und Stelle zu sein, mehr Veranstaltungen wahrnehmen zu können, mehr Predigten halten zu können, mehr Leute zu erreichen, schneller bei den Leuten zu sein, etc., etc. Jede Verbesserung des Transportwesens ist immer auch ein Segen für das Evangelium. Wenn ein Prediger, der eines braucht, ein Flugzeug hat, dann ist er dadurch gesegnet. Er kann mehr Predigteinladungen wahrnehmen, er kann mehr Leuten das Evangelium predigen, er kann mehr Leuten dienen, so wie Gott ihn berufen hat. Diese Dinge sind ein Segen. Jesaja 55, die Verse 7 bis 9. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Hier sehen wir den negativen Zusammenhang der Gedanken. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Hier heißt es nicht, der Mann der Bosheit lasse seine Werke, sondern er verlasse seine Gedanken. Weißt du warum? Weil seine Gedanken das ist, das sind, was seine Werke hervorbringt. Hätte der böse Mann, der Mann der Bosheit, keine ebensolchen Gedanken, würde er nichts Böses zustande bringen können. Die Abkehr, die Umkehr, die wir tun sollen, ist immer auch eine Abkehr von unserem alten Denken. Deswegen liebe ich dieses Wort Buße überhaupt nicht. Buße tun. Buße tun ist eine völlig missverständliche Übersetzung dessen, was das Griechische sagt. So etwas wie Buße tun gibt es gar nicht. Sondern Buße tun, das griechische Verb metanoeo, bedeutet nichts anderes als sich von seinem alten Denken abwenden und sich auf ein neues Denken hinrichten und zuwenden. Ein neues Denken annehmen. Etwas mit seinem Verstand tun. Wörtlich übersetzt bedeutet metanoeo oder metanoia nichts anderes als mit dem Verstand. Mit dem Denken etwas tun. Meta, die Präposition, die mit bedeutet oder mit übersetzt werden kann. Und noeo für Denken, noia, der Sinn, der Verstand. Jede echte Buße ist also eigentlich eine Umkehr des Denkens. Nicht in Sack und Asche nach vorne gekrochen kommen, dem Pastor und Gott etwas vorheulen, wie sehr du deine Sünden bereust und sie dann doch wieder tun. Nein, das ist nicht Buße, sondern echte Buße, ich benutze dieses Wort jetzt einfach mal, bedeutet, sein Denken zu ändern, sich im Denken abzuwenden von dem, was man bisher getan hat und was nicht richtig war. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Und jetzt sagt der Herr, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Und das, bitteschön, bedeutet nicht, dass seine Gedanken nicht unsere Gedanken werden können. Sondern Gott macht hier eine Feststellung. Er sagt, im Moment ist es nicht so. Aber es steht dem nichts im Weg, beziehungsweise ich fordere euch sogar auf, dass ihr meine Gedanken übernehmt. Dass ihr meine Gedanken kennenlernt. Dass ihr meine Wege annehmt. Und die Wege wiederum sind abhängig von den Gedanken. Die Gedanken kommen zuerst. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Jeremia 6, Vers 19. Höre es, Erde, siehe, ich bringe Unheil über dieses Volk, die Frucht ihrer Gedanken. nicht die Frucht ihrer Werke oder die Frucht ihres Tuns, sondern die Frucht ihrer Gedanken. Denn auf meine Worte haben sie nicht geachtet und mein Gesetz, sie haben es verworfen. Immer dann, wenn du nicht auf die Worte des Herrn achtest und sein Gesetz verwirfst, dann ist das etwas, was du mit deinem Denken entschieden hast. Jedes Mal, wenn du sagst, die Bibel, ich verstehe sie nicht, sie ist mir langweilig, sie ist mir nichts wert, ich kann daraus nichts ziehen, ich weiß, ich sollte sie lesen, aber es bringt mir nichts, ich schlafe jedes Mal ein, wenn ich die Bibel lese. Jedes Mal, wenn du das tust, dann findet das in deinen Gedanken statt. Du denkst so. Das ist es, was du denkst. Ändere dein Denken. Ändere dein Denken. Nimm die Gedanken des Herrn an, die höher sind als deine. Sie sind höher. Bei mir war es auch ein Prozess, bis ich angefangen habe, wirklich zu glauben und zu verstehen, dass es mir gut tut, jeden Tag in der Bibel zu lesen. Und nicht nur einfach zu lesen, sondern zu studieren. Das war ein Prozess. Aber als ich einmal in diesem Prozess drin war, da waren der Buntstifte nicht genug, die ich brauchte, um all das zu unterstreichen und zu markieren, was ich da alles entdeckte. Eine schöne Reise begann damals. Ich kann mich erinnern, als ich in Israel war, da fing das an. Ich war 5 Monate in Israel und hatte viel Zeit, die Bibel zu lesen, weil sonst nicht so richtig irgendetwas lief am Anfang. Und dann habe ich angefangen, alle wichtigen Stellen mit Bleistift zu unterstreichen. Manche Stellen sind heute noch mit Bleistift unterstrichen hier in dieser Bibel. Das war die Bibel, die ich damals dabei hatte. Alles mit Bleistift unterstrichen. Vielleicht, weil ich wusste, dass ich es irgendwann wieder ausradieren würde. Und dann kam die nächste Phase, da kam ich wieder nach Hause in die Schweiz, da habe ich angefangen, mit Buntstiften zu unterstreichen. Dann kam ich nach Berlin in die Bibelschule. Und dort habe ich mir solche Wachsstifte gekauft, habe alles mit Wachsstiften angemalt. Und dann war mir das auch nicht mehr gut genug, dann habe ich alles wieder ausradiert, was ich mit den Wachsstiften angemalt hatte, und habe dann mit Farbstiften das angemalt. Dann haben mir die Farbstifte irgendwann nicht mehr gefallen. Dann habe ich mir diese dünnen Stabilo-Boss-Filzstifte gekauft und alles, was mir wichtig war, mit diesen Stabilo-Boss-Stiften unterstrichen. Meine stille Zeit in Berlin fing eine Zeit lang damit an, dass ich mir einen Teil des Wortes Gottes frei radierte. Es war tatsächlich so. Ich hatte eine Seite des Johannesevangeliums vor mir zum Beispiel. Und die wollte ich lesen, die wollte ich studieren, die wollte ich bearbeiten, aber sie war voll mit irgendwelchen farbigen Markierungen. Also nahm ich meinen Radiergummi und radierte, um wieder von Neuem beginnen zu können. Es ist ein Prozess, diese Dinge zu tun, aber es lohnt sich. Die Frucht ihrer Gedanken. Und glaubst du, dass deine Gedanken auch gute Früchte haben können? Ich meine, hier ist der Zusammenhang ein negativer. Ich bringe Unheil über dieses Volk. Die Frucht ihrer Gedanken. Aber wenn die Frucht deiner Gedanken etwas Gutes sind, dann wird kein Unheil über dich kommen, sondern Heil. Heil in einem noch größeren Maß, als du es vielleicht bis jetzt gekannt hast. Weißt du, das Ziel des Herrn ist niemals, Unheil über dich zu bringen. Der Herr freut sich nicht darüber, wenn er Unheil über dich bringen kann. Unheil ist nicht eine Zwangsläufigkeit, sondern er möchte Heil in dein Leben bringen. Errettung in dein Leben bringen. Aber das geht nur, wenn du ihn auch liebst mit deinem Denken. Das geht nur, wenn du ihm auch dein Denken zur Verfügung stellst. Das geht nur, wenn du anfängst, dich auch in deinem Denken mit ihm zu beschäftigen. Dann wird die Frucht deiner Gedanken Heil sein und genauso über dich kommen, wie hier das Unheil über das Volk kam, weil sie nichts Gutes dachten. Die Gedanken Gottes sind nur gut. Und immer wenn wir über das Denken reden und über Gedanken reden, dann sollten wir unser großes Vorbild vor Augen haben, das Gott selbst ist. Gott selbst ist unser Vorbild im Denken. All das, was wir hier besprechen, könnten wir schlicht und einfach vergessen, wenn Gott kein Denker wäre. Weißt du, wenn Gott kein Denker wäre, dann hätten auch wir nichts zu denken. Wenn Gott ein dummer alter Tropf wäre, dann wären wir das auch. Hallo? Wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen. Deswegen sind diese Dinge von Belang. Psalm 33, Vers 11. Der Ratschluss des Herrn hat ewig Bestand. die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Und das, was hier über Gott gesagt wird, kann auch über menschliche Gedanken gesagt werden. Die Gedanken der Menschen haben auch Bestand von Geschlecht zu Geschlecht. Insbesondere dann, wenn sie mit seinen Gedanken übereinstimmen. Weißt du, wenn ich mir manchmal überlege, dass wir heute noch Bücher lesen, Schriften lesen, die 2000 Jahre alt sind. Ich meine, wenn du es mal so anschaust, die Schriften von Paulus zum Beispiel sind Gedanken des Herzens dieses Mannes. Natürlich inspiriert vom Heiligen Geist, eingegeben von Gott, aber durch seinen Verstand, durch sein Herz durchgegangen und von ihm geprägt. Seit 2000 Jahren lesen Christen in aller Welt die Schriften von Paulus, eines Menschen, der es gewagt hat, theologisch zu denken. Und seit 2000 Jahren werden Generationen von Christen gesegnet durch diese Gedanken. Diese Gedanken haben Bestand. Weil sie die Gedanken Gottes sind. Weil sie ein Ausfluss der Gedanken Gottes sind. Halleluja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe schon von früher Kindheit an, habe ich irgendwie dieses Bestreben, dieses Verlangen in mir gespürt, etwas hervorzubringen, was Bestand hat. Das war mir immer ein Anliegen. Etwas hervorzubringen, was Bestand hat. Ich wollte, dass mein Leben einen Unterschied macht. Ich wollte, dass meiner gedacht würde. Nicht wegen mir, sondern weil ich mir keinen anderen Sinn zu leben vorstellen konnte als diesen. Was hat das Leben für einen Sinn, wenn die Leute, die nach dir kommen, nicht wissen, dass du jemals existiert hast? Nun, versteht das richtig? Das bedeutet nicht, dass du in aller Welt berühmt sein musst. Aber mindestens für deine unmittelbare Umgebung, für deine Familie, für deine Kinder, für deinen Ehepartner, wenn du vor ihm stirbst, etc., solltest du etwas Gültiges hinterlassen. Halleluja. Und ich glaube, dass der Herr viele von uns dazu berufen hat, für einige Leute mehr als nur für unsere unmittelbare Familie und unseren unmittelbaren Freundeskreis etwas zu hinterlassen, was Bestand hat. Amen. Wir sind zu mehr berufen. Halleluja, wir sind dazu berufen, Nationen zu prägen. Amen. Ah. Halleluja. Und wisst ihr, deswegen habe ich auch so eine Vorliebe wieder entwickelt und entdeckt für klassische Musik. Was ist das Hervorragende an der klassischen Musik? Was ist das Hervorragende zum Beispiel an Johann Sebastian Bach? Der heute nach 350 Jahren oder wie lange das her ist, dass er gelebt hat, immer noch gehört wird mit derselben Begeisterung wie vor Hunderten von Jahren. Was ist das Besondere an dieser Musik? Weißt du, was das Besondere ist an dieser Musik? Dass sich zeitlose, göttliche Gedanken transformiert haben in Musik, in Noten, die gespielt werden können, noch heute. Die genau heute noch dasselbe zum Ausdruck bringen und aussagen und transportieren können von der Herrlichkeit Gottes und von der Schönheit der Schöpfung, wie damals, als es zum ersten Mal entstanden ist. Und diese Qualität haben leider die meisten deutschen Schlager nicht. Und deswegen werden solche Gassenhauer wie Marmor, Stein und Eisen bricht heute eigentlich nur im Spaß immer wieder neu aufgelegt und durch die Mangel gedreht und neu präsentiert und neu verhunzt, etc., etc. Siehst du, ich kann dieses Lied hier nicht präsentieren, ohne dass ihr lacht. Ja? Weil genau das ist es. Es ist nichts anderes als ein Lacher. Es ist nichts anderes als ein Lacher. Aber es gibt Dinge, mit denen es anders steht. Das ist das Besondere an großer Literatur. Dass sich göttliche Gedanken einen Weg gebahnt haben durch diese Dinge. Psalm 92, Vers 6. Wie groß sind deine Werke, Herr? Sehr tief sind deine Gedanken. Sehr tief sind deine Gedanken. Siehst du, was der Psalmist hier sagt über die Gedanken Gottes? Wenn du so in den Leib Christi hineinhörst und dir so die Buchtitel anschaust in den Buchprospekten, dann könntest du diesen Vers umschreiben in sehr oberflächlich sind deine Gedanken. So kommt es mir manchmal vor. Es wird dauernd versucht, Gott auf unsere Ebene herabzuholen, Gott zum Kumpel zu machen, Gott irgendwie reinzubringen in unser kleines alltägliches Leben. Nun, in einem gewissen Sinn ist das schon richtig, ja. Aber es ist nicht mehr richtig, wenn du Gott klein machst, nur damit er in deine Schublade passt. Es ist nicht mehr richtig, wenn du Gott zu einem Fußballgott machst, nur weil alle gerne Fußball spielen und Gott muss bitte auch ein Fußballfan sein, sonst werde ich mit ihm nicht warm. Das ist sehr, sehr oberflächlich. Gott geht ein bisschen tiefer. Weißt du, Gott interessiert sich nicht wirklich für Fußball. Gott interessiert sich für Fußball, weil wir uns für Fußball interessieren. Manchmal interessiert sich Gott für Fußball. Wenn du wirklich Spaß dran hast und einen schönen Abend mit dem Herrn verbringst vor einem schönen Fußballspiel, dann hat der Herr da auch Freude dran. Aber ganz grundsätzlich und allgemein interessiert Gott sich nicht wirklich für Fußball. Gott interessiert sich für Gemeinde. Gott interessiert sich für den Aufbau und die Verbreitung seines Reiches. Das sind die Dinge, die Gott wirklich interessieren. Aber wenn wir uns für seine Dinge interessieren, dann interessiert er sich auch für unsere Dinge. Aber ganz grundsätzlich stimmt das, was der Psalmist hier sagt, sehr tief sind deine Gedanken. Das bedeutet auch, sie sind eben nicht an der Oberfläche zu finden. Und deswegen sind oft auch die Antworten auf unsere Fragen und die Lösungen für unsere Probleme nicht an der Oberfläche zu finden. Weil Gott tiefe Gedanken hat und von uns erwartet, dass wir diese tiefen Gedanken ausloten. Amen. Tiefe ruft der Tiefe zu. Der Geist Gottes forscht in Gott, sagt Paulus im 1. Korintherbrief. Er forscht in Gott. Stell dir das mal vor. Der Geist Gottes forscht in Gott. Deine Gedanken sind sehr tief. Und das ist gut so. Halleluja. Ich bin froh, dass die Lösungen nicht alle an der Oberfläche sind. Ich bin froh, dass es Dinge gibt, die ich noch nicht verstanden habe. Ich bin froh, dass es geistliche Geheimnisse gibt, die der Teufel nicht durchschaut, die Welt nicht durchschaut. Es gibt noch so viel zu tun. Weißt du, wir sollten genauso unermüdlich sein wie die ganzen Erdölfirmen, die auf der ganzen Erde immer wieder nach neuen Erdölvorkommen suchen. Genauso unermüdlich sollten wir sein. Denn wir sind angewiesen auf Erkenntnis aus dem Wort. Wir sind angewiesen auf das göttliche Öl. Jeremia 29, Vers 11. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Preis dem Herrn. Und mit diesen Gedanken sollten wir uns eins machen. Nun möchte ich euch noch ganz kurz ein paar praktische Dinge sagen. Etwas Praktisches mit auf den Weg geben. Ich glaube, dass ein Weg, auf dem wir unsere Denkfähigkeit erweitern können, verbessern können, vergrößern können, wie ich schon letztes Mal auch sagte, ist das Lesen. Mit dem Lesen ist es so eine Sache. Das Lesen ist nicht jedem in die Wiege gelegt. Nicht jeder hat das Vorrecht, in einer Familie aufzuwachsen, wo schon die Eltern viel lesen, wo dir das Lesen quasi eingeprägt, eingeimpft wird, wo du das Lesen mit der Muttermilch aufsaugst. Das hat nicht jeder. Und ich bin meinen Eltern dankbar, dass sie mir das mit auf den Weg gegeben haben. Von früher Kindheit an. In unserem Haus gab es immer Bücher. Mein Vater hat stets gelesen, meine Mutter hat stets gelesen, mein Bruder hat stets gelesen und ich habe stets gelesen. Wir waren immer am Lesen. Dafür bin ich froh und dankbar. Denn wenn du diesen Zugang grundsätzlich hast, dann wirst du ihn auch haben für das Wort Gottes, das wichtigste aller Bücher. Aber auch wenn dir das nicht mit in die Wiege gelegt wurde, solltest du und kannst du danach trachten. Kannst du danach streben, denn ich glaube, dass Gott uns hier wirklich ein wichtiges, wichtiges Mittel in die Hand gegeben hat, um zuzunehmen in unserer Denkfähigkeit. Ich meine, jeder von uns kann lesen. Wir sind in der gesegneten Situation, dass wir alle keine Analphabeten sind, dass wir in der Schule lesen und schreiben gelernt haben. Und vielleicht musst du das einfach neu ankurbeln. Aber tu es. Fang an, Bücher zu lesen, die dem Stand, wo du jetzt im Moment bist, gemäß sind. Du musst nicht irgendwelche theologischen Wälzer lesen, die du nicht verstehst. Sondern fang an, die Bücher zu lesen, zum Beispiel die wir am Büchertisch haben, die sind alle relativ leicht und einfach zu lesen. Wir haben keine hochtheologischen, schwierigen Bücher hier, die man nicht lesen kann. Entwickle eine Lust am Lesen. Denn Lesen ist eine Lust. Jemand, dessen Buch ich kürzlich gelesen habe, heißt James Montgomery Boyce. Und er hat ein Buch geschrieben über die Erneuerung des Sinnes. Wir haben ja eins hier von Casey Treaton, das ist sehr gut. Es gibt noch weitere Bücher über die Erneuerung des Sinnes. Und dieses ist ein bisschen von einer anderen Perspektive aus. Dieser James Montgomery Boyce war ein Evangelikaler, glaube sogar ein Bischof oder irgendetwas der Presbyterianischen Kirche in Amerika. Und dieses Buch bringt für mich neue Aspekte rein der Erneuerung des Sinnes, die ich zum Teil sehr geschätzt habe, mit denen ich zum Teil nicht ganz einverstanden war, aber die mir immerhin den Blick geweitet haben für dieses wichtige Thema. Und er schreibt hier, Menschen, die im Lesen geübt und durch das geschriebene Wort konditioniert sind, können denken und werden es auch tun. Das geschriebene Wort fördert das Denken. Noch mehr, je gewandter jemand liest und je mehr jemand liest, desto besser und ausdauernder wird er denken können. Und davon bin ich überzeugt. Ich glaube, dass das wahr ist. Epheser 3, Vers 4. Hier sagt Paulus, beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken. Nimm diesen Vers einfach mal so, isoliert. Paulus sagt, beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken. Ich sag's nochmal. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken. Beim Lesen. Könnt ihr meine Einsicht, sagt Paulus, in das Geheimnis des Christus merken? Mit anderen Worten, wenn du dieselbe Einsicht in das Geheimnis des Christus haben möchtest wie Paulus, dann solltest du lesen. Nämlich das lesen, was Paulus geschrieben hat, beziehungsweise Bücher, die das erklären, was Paulus geschrieben hat, etc., etc. Du kannst irgendwo anfangen, das Ganze nimmt kein Ende. Weißt du, ich freue mich jetzt schon, vielleicht werde ich irgendwann, wenn ich mal ganz alt bin, ja, so mit 70 oder so, vielleicht wird der Herr mir mal ein Jahr Pause geben, wo ich nur lesen kann. Weil ich habe jetzt schon jedes Mal, wenn wir im Januar nach Amerika fliegen, Katharina ist meine Zeugin, kaufe ich mir eine Unmenge Bücher ein. Früher habe ich die meisten von denen im Laufe des darauf folgenden Jahres dann gelesen, aber inzwischen schaffe ich das nicht mehr. Die Bücher stapeln sich bei mir, die ich noch nicht gelesen habe. Aber ich bin überzeugt, alle diese Bücher, die ich dort gekauft habe, wären es wert, gelesen zu werden. Amen. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken. Nur wenn du nicht liest, dann kannst du kein Geheimnis herausfinden. Zumindest nicht dieses. Weißt du, das Geheimnis des Christus, welches hier auf diesen Seiten enthalten ist, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, sagt Paulus. In Christus sind wir eine neue Schöpfung. In Christus sind wir die Gerechtigkeit Gottes. In Christus sind wir verborgen und Christus ist in uns verborgen. All diese Dinge kannst du herausfinden, wenn du liest. Matthäus 12, Vers 3. Er aber sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren, hungerte? Damit komme ich bereits zum Schluss. Diese Formulierung, habt ihr nicht gelesen, kommt insgesamt 10-mal vor in den Evangelien. 10-mal enthalten die Evangelien diese Aussage Jesu oder diese Frage, habt ihr nicht gelesen oder habt ihr nie gelesen? Das war so eine Standart Antwort oder Reaktion, die Jesus den Schriftgelehrten und Pharisäern entgegenwarf, wenn sie wieder einmal irgendein kontroverses Thema aufgeworfen hatten. Jesus konnte darauf nur reagieren mit, habt ihr nicht gelesen? Mit anderen Worten, warum wisst ihr diese Dinge nicht? Warum ist es euch so unverständlich, was ich hier tue und was ich hier lehre? Wisst ihr warum? Was sie nicht gelesen haben. Komischerweise war es gerade das, dessen sie sich brüsteten, ja? Zu lesen, zu lesen, zu lesen, zu lesen, zu lesen. Die Frage ist natürlich auch, wie liest du? Lesen sollte nicht etwas Mechanisches sein, sondern etwas Inspiriertes. Nicht nur, wenn du die Bibel liest, sondern auch, wenn du geistliche Bücher liest. Du solltest immer unter Inspiration lesen. Mit anderen Worten, mit der Frage in deinem Geist, Herr, was bedeutet das für mich? Wie kann ich das anwenden? Wie kann ich das in mein Leben hineinnehmen? Wie kann ich das umsetzen? Was kann ich mir davon merken? Was kann ich daraus lernen? Eine weitere Möglichkeit, die ich hiermit auch empfehlen möchte, ist das Hören von CDs. Oder besser gesagt auch von Hörbüchern. Pastor Michael Merkt hat mir kürzlich eine CD-Set zukommen lassen über Management von einem weltlichen Autor. Dieses Buch, das er geschrieben hat, ist auf CD gesprochen worden. Also es ist ein Hörbuch mit 11 CDs. Und ich bin jetzt bei der dritten von diesen CDs angelangt. Und ich muss sagen, wunderbar. Ich lerne etwas über Management, während ich diesem Mann zuhöre, der da liest. Ich lerne etwas über Management. Und ich tue es unter der Inspiration des Geistes, sprich immer mit einem wachen inneren Ohr. Ich frage den Herrn, Herr, gilt das? Herr, kann ich das übernehmen? Herr, was bedeutet das für mich als Pastor? Ich bin ein Manager. Amen. Als Pastor, als geistlicher Leiter bist du ein Manager. Der Begriff, sein Managementbegriff, den er anwendet, ist dann sehr weiter. Ein Manager ist nicht nur jemand, der irgendwo in einer Chefetage in einer Firma sitzt, sondern ein Manager ist ein Leiter, ist ein Führer, ist jemand, der Dinge verwaltet, ist jemand, der Dinge verteilt. Und er findet heraus und sagt, dass sehr viele von uns sind Manager, ohne es zu wissen. Und deswegen lohnt es sich auch, seine Managementfähigkeiten auszubilden in diesem Sinn. Preist dem Herrn, ich glaube, wir sind fertig geworden mit diesem Thema heute Abend. Hat euch das ermutigt? Wisst ihr, ich möchte etwas wecken in euch, zu eurem eigenen Wohlen nutzen. Ich glaube, du selbst bist der größte Nutznießer davon, wenn du anfängst zu denken. Wenn du dein Denkvermögen trainierst und erweiterst und damit neue Wege gehst im Sinne des Herrn. Du bist selbst der größte Nutznießer davon. Aber nicht nur du, sondern auch die anderen um dich herum. Oh, wie schön ist es, jemandem zuzuhören, der einen wachen Geist hat. Weißt du, ich messe mich gerne mit Leuten, die mehr wissen als ich. Ich hatte jetzt gerade bei der Pastorenkonferenz Gelegenheit, mich ein bisschen mit Rick Renner zu unterhalten. Es war so, ich habe es ja schon am Sonntag erzählt, dass ich ihn dort übersetzt habe. Und jedes Mal, bevor Rick hinter die Kanzel stand, um etwas zu predigen, ist er vorher zu mir gekommen, hat seine englische Bibel verglichen mit meiner deutschen Bibel, wollte von mir genau wissen, was im Deutschen steht, wollte genau wissen, ob das dasselbe ist, was er im Englischen sagen würde und ob wir im gleichen Fluss sind in diesen Dingen. Das war für mich eine Herausforderung zuerst. Ja, weil ich das, was ich hier in der deutschen Bibel hatte, ja wieder auf Englisch übersetzen musste, damit er verstand, was hier steht. Überhaupt mit ihm zusammen zu sein, mit ihm zu kommunizieren, war eine Ermutigung, eine Bereicherung für mich. Weil, ich sage es euch ganz ehrlich, mit ihm zusammenzutreffen, hat mir gezeigt, wo ich stehe. Und wo ich hingelangen kann. Amen. Amen.